Ich denke, für viele ist wahrscheinlich an Ostern immer wieder so die Hauptfrage, um die es geht. Vielleicht gerade für die, die noch gar nicht so Christen sind sozusagen, gläubig sind, aber vielleicht auch immer wieder für uns, die wir gläubig sind, vielleicht auch schon länger gläubig sind, immer mal wieder so die Frage, naja, ist denn Jesus wirklich auferstanden? Ist das wirklich passiert? Ist er überhaupt auferstanden? Kann man so etwas wirklich glauben? Und wie soll das genau gehen? Und mit diesen Fragen kann man sich ausführlich beschäftigen, habe ich auch schon gemacht, könnt ihr auch, haben auch schon Predigten drüber. Darum soll es aber heute nicht gehen. Sondern die eigentliche Frage lautet, weil ja Jesus auferstanden ist, was bedeutet das für uns? Weil er ja auferstanden ist. Nicht ob, sondern weil. Und diese Frage ist so wichtig, dass Paulus ihr im Grunde ein ganzes Kapitel mit 58 Versen widmet. In einem seiner Briefe, im ersten Korintherbrief. Und das Kapitel ist lang. Wir werden uns aber nicht das ganze Kapitel anschauen, nur ausgewählte Stellen. Ja, so wenig wie möglich, sozusagen. Und ich denke, wir sollten uns dabei die ganze Zeit die Frage stellen, was ist, wenn du auferweckt wirst? Was ist, wenn du auferweckt wirst? Wenn es wirklich so ist, dass du auferweckt wirst, und was ist dann, wenn du auferweckt wirst? In unserem Kapitel 1. Korinther 15, falls ihr es schon mal gelesen habt, erscheint es zwischenzeitlich so, als wäre sich Paulus selbst gar nicht so ganz sicher, ob Jesus tatsächlich auferweckt wurde. Denn er schreibt in den Versen 13 und 14, wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Also er stellt das so in den Raum. Wenn es gar keine Auferweckung der Toten gibt, wie offenbar manche gemeint haben in Korinth, dann ist Jesus auch nicht auferweckt worden und dann ist ja auch alles sinnlos, wenn das so ist. Und er sagt, im Grunde ist dann alles sinnlos. Ein paar Verse später in Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und das ist das Entscheidende für Paulus. Wenn Jesus nicht auferweckt wurde, dann gibt es auch keinen Anlass zu denken, dass er tatsächlich für unsere Sünden vor Gott bezahlt hat. Und keinen Grund, das zu meinen. Und dann würden sie immer noch auf uns lasten. Und wenn es keine Befreiung gibt von unseren Sünden, dann können wir eigentlich wirklich nur noch darauf hoffen, dass es tatsächlich gar keine Auferstehung der Toten gibt. Oder? Dann wäre wirklich die beste Option, dass mit dem Tod einfach alles vorbei ist. Denn wenn wir in unseren Sünden sterben und sozusagen mit unseren Sünden auferstehen würden, was würde das denn dann zwangsläufig bedeuten? Es würde bedeuten, dass all unsere Fehler, unsere Unvollkommenheiten, alles, wofür wir uns schämen, was wir bitterlich bereuen, dass es uns in Ewigkeit verfolgen würde. Das wäre die Alternative. Und dann wäre dieses Leben tatsächlich sinnlos, oder? Dann wäre es tatsächlich sinnlos. Denn entweder es gibt keine Auferstehung der Toten und alles ist einfach vorbei, wozu dann? Oder es gibt eine Auferstehung der Toten, aber unsere Sünden sind nicht vergeben. Das ist ja fast noch schlimmer. Aber wenn sich selbst Paulus da nicht sicher war, welche Hoffnung haben wir dann? Paulus war sich sicher. Keine Sorge. Er war sich absolut sicher. Vorher, zu Anfang des Kapitels, schreibt er in den Versen 3 bis 8, ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Er ist dem Kephas erschienen, dann dem Kreis der 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind schon gestorben. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt, zu allerletzt, erschien er auch mir. Offenbar waren sich ja manche in Korinth nicht sicher, was sie von der Auferstehung der Toten halten sollten. Sie waren ja auch nicht dabei, als Jesus auferstanden ist. Aber Paulus weiß aus mehreren Gründen, dass Jesus definitiv auferweckt worden ist. Das erste ist, weil es schon die Heiligen Schriften vorhergesagt haben. Nicht nur, dass der Messias für unsere Sünden sterben würde, sondern auch, dass er wieder leben würde. Zum Beispiel in Jesaja. Außerdem sagt Paulus, zahlreiche Menschen haben Jesus nach seiner Auferstehung gesehen. Allen voran Kephas, das ist Petrus, die 12 Apostel, viele andere. Das heißt dann 500 Brüder, das kann man auch übersetzen, 500 Geschwister. Ich nehme an, da waren noch Frauen dabei, definitiv. Ja. Sie haben alle Jesus gesehen, viele andere. Und die ursprünglichen Leser von Paulus, denen er das geschrieben hat, die hätten nach Jerusalem reisen können oder wohin auch immer diejenigen, die das bezeugt haben, danach gegangen sind, die hätten sie aufsuchen können und fragen, ist das wirklich wahr? Und nicht nur ein oder zwei oder drei oder 10 oder 12 oder 100, sondern über 500. Und alle hätten gesagt, ja, es ist tatsächlich wahr, es ist mir erschienen. Definitiv, ich weiß das. So sicher wie das Amen in der Kirche, hätte erst einmal keiner gesagt. Aber ja, ich weiß es ganz, ganz sicher. Und Paulus wusste, dass Jesus auch ihm persönlich erschienen ist. Er hat sich ja Paulus gezeigt. Er hat mit ihm geredet. Er hat ihm seine Macht demonstriert. Und er hat Paulus berufen, Apostel zu sein. Und wenn du dich jetzt fragst, aber wie können wir uns dieser Dinge sicher sein? Wie können wir die Apostel, wir können ja die Apostel und Paulus nicht mehr befragen? Sie sind jetzt alle nicht mehr am Leben, die damals noch die meisten am Leben waren. Aber wir können etwas aus ihrem Tod lernen. Wir können etwas aus ihrem Tod lernen. Denn die meisten sind nicht eines natürlichen Todes gestorben. Mindestens der 12 Apostel, auch viele andere Jünger Jesu. Sie sind nicht eines natürlichen Todes gestorben. Sie wurden hingerichtet. Wegen ihrer Botschaft, dass Jesus lebt. Wenn sie sich das ausgedacht hätten, wenn es eine Lüge gewesen wäre oder sie sich nicht felsenfest sicher gewesen wären, und sie wussten ja, ob es stimmt. Sie wussten ja, ob sie ihm begegnet sind oder nicht. Dann wären sie sicherlich nicht bereit gewesen, für diese Botschaft ihr Leben zu verlieren. Viele sterben für das, was sie glauben. Ja, auch heute noch, definitiv. Aber ich wage zu behaupten, niemand, der noch ganz dicht ist, stirbt für seine eigene Lüge. Oder? Denkt sich etwas aus, und um zu beweisen, dass es wahr ist, stirbt er. Gibt sich dem Tod hin. Für seine eigene Lüge. Wer würde das tun? Und sicherlich nicht die 12 Apostel und viele, viele andere. Paulus und die Apostel wussten, ob es wahr ist und sie waren bereit für die Aussage, dass es wahr ist, in den Tod zu gehen. Und das spricht für mich mindestens genauso stark, wie wenn ich sie persönlich treffen könnte und fragen, ist das wirklich so? Sie haben das ein für alle Mal besiegelt mit ihrem Tod, dass es wahr ist. Gut, so viel dazu, zu dieser Frage. Ich habe gesagt, darum geht es diesmal nicht. Paulus hat keinen Moment daran gezweifelt, dass Jesus Christus tatsächlich auferweckt worden war. Und er schreibt dann auch in Vers 20, nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden. Es ist so. Dann gibt es keinen Zweifel. Und zwar als der Erste der Entschlafenen. Paulus macht klar, Jesus Christus ist auferstanden. Punkt. Da gibt es keinen Zweifel. Und wenn er auferweckt worden ist, dann ist das nur der Anfang. Dann ist das nur der Anfang. Damit kommen wir zum ersten Punkt von heute eigentlich. Ersten von vier. Weil ja Jesus auferstanden ist, wirst auch du mit ihm auferstehen. Es kann gar nicht anders sein. Aus der Auferstehung von Jesus folgt zwangsläufig auch die Auferstehung aller, die durch den Glauben mit ihm verbunden sind. Es geht gar nicht anders. Paulus schreibt dann weiter in den Versen 21 und 22. Weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Was kommen dir für Gedanken, wenn du an den Tod denkst? Lass mal so vorkommen. Ich weiß nicht, ob es dir mal so geht, dass du mal an den Tod denkst. Ich denke immer mal daran, dass ich sterben muss. Kannst du dir das vorstellen, dass du eines Tages sterben wirst? Mir fällt das manchmal echt schwer, muss ich zugeben. Mir fällt es schwer, mir das vorzustellen, dass ich eines Tages wirklich sterben muss, dass ich diese Welt verlassen muss. Wie wird das sein? Und wird sich die Erde tatsächlich auch ohne mich weiterdrehen? Seit ich denken kann, gibt es mich. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mich irgendwann nicht mehr gibt hier auf dieser Erde. Oder geht euch das ähnlich? Nur ich so komische Gedanken. Aber die Sache ist ja, keiner von uns ist schon mal gestorben, oder? Selbst wenn dein Herz schon mal kurz stillgestanden hat, warst du dennoch nicht tot. Ja, wir können nicht aus Erfahrung sagen, ich werde sterben, denn ich bin schon einmal gestorben. Das geht nicht. Aber wir wissen, dass wir sterben werden, oder? Warum? Warum wissen wir das? Weil alle Menschen irgendwann sterben. Deswegen. Der Tod ist zu allen Menschen gekommen. Ich bin ein Mensch. Ich gehöre zur Menschheit, den Nachfahren von Adam, und deswegen werde ich sterben. So unvorstellbar das sein mag. Ich denke, das ist für euch auch unvorstellbar, dass ich sterben werde, oder? Aber genauso kannst du wissen, dass du auferstehen wirst. Denn durch Jesus Christus ist die Auferstehung gekommen zu allen, die zu ihm gehören. Wenn du sicher weißt, dass du sterben wirst, weil du zu Adam gehörst, dann weißt du auch sicher, dass du auferstehen wirst, weil du zu Jesus gehörst. Es geht gar nicht anders. Ist auch unvorstellbar, finde ich, die Auferstehung. Keiner von uns hat schon mal seine eigene Auferstehung nach dem Tod erlebt, oder? Und doch, wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit ihm verbunden bist, ist deine Auferstehung genauso sicher wie dein Tod. Sogar noch sicherer. Denn wer weiß, ob nicht Jesus wiederkommt, bevor du sterben musst. Ich gehe mal fest davon aus, dass es bei mir so sein wird. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber es ist sicher, es ist einfach sicher. Das Zweite, was wir sehen, weil ja Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass der Tod entmachtet wurde. Auch wenn wir aller Wahrscheinlichkeit nach sterben werden. Wir wissen, dass der Tod zum Leben dazugehört. Ja, das ist irgendwie so hier. Und trotzdem bleibt er ein Fremdkörper. Oder es ist etwas, das uns irritiert, was uns ärgert, was uns verstört, was uns verletzt, was uns verzweifeln lässt. Oder dass tatsächlich Menschen sterben, dass unsere Liebsten sterben, dass wir selbst sterben. Und Paulus sagt auch ein paar Verse weiter, 1. Korinther 15, 26, als letzten Feind vernichtet er den Tod. Als letzten Feind. Der Tod ist ein Feind. Und das Versprechen Gottes ist schlussendlich, dass der Tod selbst mit allem, was er an Leid bringt, an Angst, an Unterdrückung in dieser Welt, sehr vollkommen vernichtet wird. Denn Jesus ist ja nicht einfach nur von den Toten auferweckt worden, oder? Nur um dann etwas später doch wieder zu sterben. Es ist wahr geworden, was er sein Vorfahre König David prophetisch gesagt hatte. Psalm 16, Vers 10. Denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich. Dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Und sowohl Petrus als auch Paulus machen klar, David ist erstmal verwest. Daran besteht kein Zweifel. Aber wen meint er? Er meinte seinen Nachkommen, den Sohn Davids, den Messias, der echte, treue Diener, wird die Verwesung nicht sehen. Jesus ist niemals verwest und er wird niemals verwesen. Und genauso wenig werden die, die mit ihm auferstehen, genauso wenig bedeutet es für die, dass Verwesung das letzte Wort wäre. Selbst wenn der Körper hier sich vollkommen auflösen würde. Es ist eine Auferstehung für immer, zum ewigen Leben. Paulus sagt in 2. Timotheus 1, Vers 10, das ist jetzt mit dem Kommen unseres Retters, Christus Jesus, offenbar geworden. Christus Jesus hat den Tod entmachtet und stattdessen unvergängliches, oder man könnte auch übersetzen, unverwesliches Leben aufleuchten lassen durch das Evangelium. Es ist unvergängliches Leben, das uns mit der Auferstehung geschenkt ist. Und durch die Auferstehung Jesu wissen wir, dass der Tod nicht allmächtig ist, so mächtig er auch sein mag. Aber durch den Glauben an Jesus wird der Tod für uns zunächst nur ein Durchgangstor ins ewige Leben, bis er schließlich ganz vernichtet ist und vollkommen weg, weil Jesus auferstanden ist. Und es gibt dann nur noch Leben. Das Dritte, weil ja Jesus auferstanden ist, wissen wir, wie wir erweckt werden. Wie soll man sich die Auferstehung von den Toten vorstellen? Oder? Rein geistlich? Endlich diesen ollen Körper los? Alles, was damit zu tun hat? So wie die griechischen Philosophen sich das vorgestellt haben zur Zeit, Jesu und der Apostel endlich all das körperliche, materielle hinter sich lassen. Nur noch Geist. Nur noch geistlich. Werden wir Geister sein? Gibt es dann nichts Körperliches mehr? Ist der Körper dann an sich wirklich so schlecht, dass wir ihn für die Ewigkeit nicht gebrauchen können? Hat unser ewiges Leben nichts mehr mit diesem Körper zu tun? Vor allem, wenn ja der Körper doch schon verwest oder verbrannt oder einfach vollkommen weg ist. Was dann? Und auch darauf antwortet Paulus. 1. Korinther 15, Verse 35 bis 38. Da sagt Paulus, es wird aber jemand fragen, wie werden denn die Toten auferweckt? Und was für einen Körper werden sie dann haben? Wie unvernünftig. Was du säst, muss doch erst sterben, damit es lebendig wird. Du säst doch nicht die Pflanze, die erst entstehen soll, sondern ein nacktes Weizenkorn oder irgendeinen anderen Samen. Gott gibt ihm dann eine neue Gestalt. Jede Samenart wird so eine andere Pflanze. Das heißt, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Körper und dem, was wir sein werden nach der Auferstehung? Ja. Aber nicht so, dass wir einfach genauso, wie wir jetzt sind, im Himmel rumlaufen. Wenn wir es uns überhaupt vorstellen können, wie es sein wird, dann müssen wir es uns wohl so vorstellen, wie die Verwandlung eines Samens zur ausgewachsenen Pflanze. Was hat denn die Gestalt der Pflanze mit dem Samen gemeinsam? Gar nichts. Oder? Wenn du nicht vorher informiert worden wärst, könntest du aus dem Samen schließen, von dem Aussehen des Samens auf die Pflanze? Könntest du das? Also ich könnte das nicht. Von einem Samenkorn? Oh, ich habe es zwar vorher nicht gewusst, aber ich sehe, das wird eine Eiche oder sowas. Naja, Eiche, gut, das ist ein bisschen einfach. Ja. Zu einfach. Dummes Beispiel. Irgendein anderer Same. Ich bin da leider zu uninformiert, deswegen kann ich keine guten Beispiele geben. Aber an sich so, vom Samen auf die Pflanze zu schließen, ohne es vorher zu wissen, ich meine, ist schwierig. Und dann doch wieder, was hat die Gestalt der Pflanze mit dem Samen zu tun? Alles. Alles. Jedes Detail der Pflanze steckt ja schon in dem Samen. Und der Same bestimmt in jeder Hinsicht, was für eine Pflanze es wird. Richtig? Und Paulus sagt, so wird es mit deinem Auferstehungskörper sein. Ganz anders als dein jetziger und doch ganz und gar davon geprägt. Und die Veränderung ist dabei das Wunderbare. Er schreibt in den Versen 22 bis 44, so ähnlich könnt ihr euch die Auferstehung von den Toten vorstellen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Was auferweckt wird, unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was auferweckt wird, voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig oder schwächlich. Was auferweckt wird, voller Kraft. Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib. Was auferweckt wird, ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, dann auch einen geistlichen Leib, schreibt Paulus. Alles, was an diesem Körper unvollkommen ist, wird verwandelt zur Herrlichkeit. Und gleichzeitig gilt, du bleibst du. Und ich bleib ich. Auch Jesus war auferstanden mit einem verwandelten Körper und doch schlussendlich erkennbar für die Jünger. Und Paulus schreibt auch in Philipper 3, 21, er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, in der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Deswegen war sich Paulus so sicher, dass es auch einen Auferstehungskörper gibt, einen geistlichen Körper, was auch immer das genau heißt. Aber Paulus war sich sicher, wenn Jesus ja körperlich auferstanden ist, was auch einfach nochmal zeigt, dass wir von Gott ja gedacht und bewusst so gemacht sind, als auch körperliche Wesen, Geist, Seele, Körper, dann wird es bei uns genauso sein. Und so wie der Jesus-Körper verherrlicht worden ist, so wird dein Körper verherrlicht werden. Das heißt für dich, freue dich an dem Menschen, der du bist oder die du bist. Das war Absicht von Gott. Und das wird sich in Ewigkeit nicht ändern. Also finde ich lieber damit ab. Du bist, wer du bist. Genau so. Deine Persönlichkeit, deine Einzigartigkeit, deine Besonderheit, denn Gott wollte dich so haben. Und gleichzeitig freu dich darauf, dass alles, was unvollkommen ist, schwach, armselig, was in diesem Leben vielleicht nie verschwindet, dass es verwandelt wird in Vollkommenheit und Kraft und Herrlichkeit. Alles. Und das Letzte, weil ja Jesus auferstanden ist, können wir für mehr leben als dieses Leben. Wer von euch kann mir sagen, was YOLO heißt? Die jungen Leute unter uns wahrscheinlich eher als die alten. Richtig. You only live once. Beliebter Spruch heute unter Menschen, die jünger sind als ich. Und soweit ich das verstehe, heißt es so viel wie, tu, was dir gefällt. Ja, lass dich nicht davon abhalten, schließlich hast du nur dieses eine Leben. Ja, also hol alles raus. YOLO. Nachvollziehbar, würde ich sagen, oder? Im Grunde stimmt das. Ja, du lebst nur einmal. Nur einmal auf dieser Welt. Aber dieses Leben deswegen zum Maß aller Dinge zu machen und es zum wichtigsten Ziel zu machen, aus diesem Leben alles herauszuholen, ist die ganz falsche Schlussfolgerung. Völlig falsch, denn das, was vor allem zählt, ist eben nicht dieses zeitlich begrenzte und kurze Leben, sondern die Ewigkeit, die danach kommt. Denn wir haben ja gesehen, wenn wir auferstehen, dann für immer. Dann gibt es keinen weiteren Tod. Es ist für immer, ewig. Das macht dieses Leben hier nicht unwichtig oder sinnlos. Aber der Sinn liegt eben nicht in diesem Leben selbst, sondern in dem, was nach der Auferstehung kommt. Paulus schreibt auch in unserem Kapitel in den Versen 29 bis 32. Was haben sonst die davon, die sogar die Todestaufe auf sich nehmen? Wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden, warum sind die Gläubigen dann zu dieser Taufe bereit? Und warum sind auch wir stündlich in Gefahr? Täglich sehe ich dem Tod ins Auge, Geschwister. Das ist die Wahrheit, so gewiss ihr durch Christus Jesus, unseren Herrn, die Ursache meines Ruhmes seid. Was hätte ich davon, dass ich in Ephesus als Mensch mit Bestien gekämpft habe? Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So ist so Paulus' Version von YOLO. Amen. Paulus spricht davon, dass sich Gläubige mit einer Taufe für die Toten taufen lassen. Und Jesus hat auch von der Taufe gesprochen als Symbol für seinen Tod. Und das ist auch hier gemeint. Sie nehmen den Tod wie eine Taufe an. Sie lassen es wie eine Taufe über sich ergehen. Sie sind bereit zu sterben für ihren Glauben. Und genauso Paulus, der durch seinen Aposteldienst ständig in Gefahr schwebt, misshandelt, getötet zu werden. Wäre es so, wie es YOLO impliziert, dann wäre die richtige Schlussfolgerung, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Es ist einfach so. Und schlussendlich wäre alles sinnlos, denn auch das Vergnügen ist vergänglich und es hinterlässt keinen Wert für die Ewigkeit. Egal wie sehr du dich anstrengst, alles aus diesem Leben rauszuholen. Aber so ist es nicht. Paulus schreibt Im letzten Vers des Kapitels, darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Ohne die Auferstehung Jesu wäre alles völlig leer und bedeutungslos und umsonst. Aber mit der Auferstehung Jesu als unserer Perspektive über den Tod hinaus bekommt alles einen Sinn und nichts ist mehr umsonst. Der Tod von Jesus selbst, wenn man mal drüber nachdenkt, der Tod von Jesus selbst, der qualvolle, schmutzige, erbärmliche, demütigende Tod des vollkommensten, reinsten, besten, liebevollsten Menschen, der jemals gelebt hat. Gibt es etwas Sinnloseres? Wenn man das so für sich nimmt, gäbe es etwas Sinnloseres? Aber durch die Auferstehung verwandelt sich dieser Tod in das Gegenteil. Das, was das Sinnloseste der Welt wäre, wird zum größten, herrlichsten, mächtigsten, hoffnungsvollsten, bedeutungsvollsten Ereignis der gesamten Weltgeschichte. Durch die Auferstehung. Und genauso ist es auch in deinem Leben. An sich wäre alles sinnlos, aber durch die Auferstehung bekommt alles einen Sinn. Du musst dein Leben von der Auferstehung her sehen und auch so leben, wenn du ihm Bedeutung geben willst. Was du hier aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu den Menschen tust, hergibst, opferst, erträgst, erleidest, das investierst du in die Ewigkeit. Selbst wenn du dabei dieses Leben hier ganz verlieren würdest. Ist das jetzt nur Opium fürs Volk, so wie Lenin es genannt hat, dass die Menschen betäuben soll und einlullen? Man schaut nur auf die Ewigkeit, dann kannst du ja alles ertragen. Ganz und gar nicht. Es ist kein Opium. Es ist im Gegenteil. Es macht uns ja erst wach. Es macht uns erst nüchtern, das Leben, die Dinge dieses Lebens wirklich richtig zu beurteilen. Und auf die richtigen, die wertvollen, bleibenden Dinge zu setzen, damit sie unser Leben füllen. Paulus sagt in der Mitte des Kapitels, in Vers 34, werdet wieder richtig nüchtern und hört auf zu sündigen. Denn zu eurer Schande muss ich sagen, dass einige von euch Gott überhaupt nicht kennen. Denn wenn du die Auferstehung nicht als Fluchtpunkt hast, seine Perspektive dieses Lebens, dann kennst du Gott gar nicht. Weil du das Wichtigste, was er getan hat, für dein Leben nicht kennst, nicht hast, nichts davon weißt. Seine Gnade, mit der er Jesus hat sterben lassen für dich, genauso wie seine Macht, mit der er hat ihn auferstehen lassen, nicht kennst. Und wenn du das nicht kennst, wenn du Gott nicht kennst, was bleibt denn noch in diesem Leben? Und dann bleibt eben nur das zu tun, worauf man Lust hat. Und daraus sagt Paulus, hört auf zu sündigen. Werdet wieder nüchtern und wach. Und wir müssen auch wirklich mal fragen, oder? Wäre das denn hier eine schlechtere Welt, wenn die Menschen tatsächlich aufhören würden zu sündigen? Wäre das hier eine schlechtere Welt? Aufhören, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, in Stolz, Selbstsucht, Lieblosigkeit, alles nur von dem her zu beurteilen, was mir gerade gut tut. Wäre das schlechter für euch, wenn ich damit aufhörte? Ich glaube nicht, oder? Manche von euch denken, tu es endlich. Aber gerade erst musste ich viel über Mutter Teresa nachdenken. Fragt mich nicht, warum. Vielleicht habt ihr schon mal von ihr gehört. Ich möchte euch was von ihr erzählen. Sie wurde 1910 geboren und wuchs als Kind einer wohlhabenden Familie auf. Und dennoch entschied sie sich schon als Teenager Nonne zu werden. Schon als Teenager wollte sie Nonne werden. Mit 19 kam sie als Ordensfrau nach Indien. Und im Alter von 36 Jahren spürte sie eine besondere Berufung, sich um die Ärmsten, die Schwächsten in der Gesellschaft zu kümmern. Und das tat sie von ganzem Herzen. Und sie wurde berühmt, sie bekam zahlreiche internationale Auszeichnungen wegen ihres Engagements für Zehntausende Arme, Obdachlose, Sterbende, besonders Leprakranke, Aussätzige, um die sie sich gekümmert hat. Mit ihrer ganzen Kraft, mit ihrer ganzen Zeit. Sie hat eine eigene Gemeinschaft gegründet, die Missionarinnen der Nächstenliebe. Die haben heute über 700 Häuser in 133 Ländern. Sie ist 1997 gestorben und sie ist sogar vom Papst zur Heiligen erklärt worden. Und ehrlich gesagt habe ich immer gedacht, was interessiert mich das? Mutter Teresa. Ja, gut, hat der Arm geholfen, das war super, aber sonst weiß ich gar nicht, was ich von ihr halten soll. Aber wisst ihr was? Heute ist Mutter Teresa gar nicht mehr so beliebt wie früher. Wisst ihr warum? Es gibt viel Kritik an ihrem Werk. Es wird ihr zum Beispiel zur Last gelegt, vorgeworfen, dass sie, als sie einen Preis bekommen hat, ich weiß nicht mehr, welcher Preis das war, von den vielen, die sie bekommen hat, dass sie da laut und deutlich und vehement gesagt hat, dass sie denkt, dass das schlimmste Übel auf dieser Welt nicht die Armut ist oder so, sondern Abtreibung. Ich denke, das ist das größte Verbrechen überhaupt. Oho, nicht gut angekommen. Mutter Teresa. Und im Nachhinein wird ihr vorgeworfen, man hat ja jetzt rausgekriegt, sie hatte eigentlich nur missionarische Ziele bei all dem, was sie getan hat. Eigentlich ging es ihr nur darum, dass die Leute Jesus kennenlernen. Deswegen muss man das sehr kritisch beurteilen, was sie getan hat. Wow. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, preis den Herrn für Mutter Teresa. Oder? Echt, mir zeigt das, dass sie genau wusste, wofür sie lebte. Sie wusste genau, warum sie ihr Leben so einsetzte. In ärmlichsten Bedingungen, in Seuchen und Entbehrungen. Sie hat das für die Ewigkeit getan. Sie wusste, Jesus lebt. Und sie wollte, dass Menschen Jesus kennenlernen, weil sie wusste, dass Jesus auferstanden ist, dass sie auferstehen wird und dass sie wollte, dass andere auferstehen werden. Und das war ihr am wichtigsten, auch in dem ganzen Kümmern um Sterbende. Und es war ihr egal, ob ihre strikte Verurteilung der Abtreibung ihrer internationalen Beliebtheit schadet. Das war ihr egal. Und es war ihr egal, ob dieses Leben ihr keinen Komfort und keine Annehmlichkeiten und keine Befriedigung ihrer Bedürfnisse bot. Das war ihr egal. Sie hat für Jesus gelebt. Sie hat alles gegeben, weil sie wusste, dass Jesus der Auferstanden ist. Ich bin keine Mutter Teresa. Und ich sage auch nicht, dass wir jetzt alle Mutter Teresa werden sollen. Aber das ist so ein Beispiel, was mir zeigt, was es verändert, wenn wir eben noch nicht auf dieses Leben schauen, sondern auf die Auferstehung und wie es dieses Leben verändert. So wie es nichts sonst verändern könnte. Und wie, wenn wir gerade wissen, wie wenig Bedeutung dieses kurze Leben hat im Vergleich zu dem, was nach der Auferstehung kommt, gerade dann bekommen wir überhaupt erst die Möglichkeit, diesem Leben Bedeutung zu geben. Und dieses Leben so zu leben, dass es Bedeutung hat. Was macht dein Leben bedeutungsvoll? Was auch immer es bei dir ist oder bei mir ist. Ich weiß, es ist nicht, wenn ich einfach für dieses Leben, für Komfort, Spaß, Vergnügung und Bedürfnisbefriedigung lebe. Ich weiß, das ist es nicht. Was auch immer es ist, das ist es nicht. Und gerade wenn du jetzt schon in der Vorausschau auf die Auferstehung und die Ewigkeit lebst, jetzt in der Vorausschau, kannst du am Ende dieses Lebens zurückblicken und wirklich sagen, dieses Leben hatte Bedeutung, weil Jesus auferstanden ist. Amen.